Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Nachdem unsere kleine Sendung die letzten beiden Male pausiert hat, melden wir uns zurück. In den letzten 6 Wochen ist richtig viel passiert. Die Entscheidung der Stadt über den jährlichen Zuschuss zur Stadionmiete ist gefallen. Statt der jährlichen 1,5 Millionen, die eine finanzielle Gerechtigkeit gegenüber den anderen Vereinen der dritten Liga schaffen sollen, die wesentlich weniger Miete aufbringen müssen und damit mehr Geld zum Beispiel für Spieler haben, gibt es dieses Jahr 500.000 Euro. Im nächsten Jahr gibt es nichts mehr. Das ist in Anbetracht des vorhandenen Eigenkapitals und des sportlichen Erfolges von Dynamo sowie der prekären Lage der Stadt, von der andere Vereine und Einrichtungen stark betroffen sind, durchaus nachvollziehbar. Für die Vereinsverantwortlichen dürfte dies trotzdem eine größere Herausforderung darstellen. Anfang April verkündete die SGD stolz und das ganz zu Recht. Zitat: Die SG Dynamo Dresden ist seit dem Abend des 1. April 2025 rechtlicher sowie faktischer Eigentümer der AOK Plus Walter Fritsch Akademie. Zitat Ende. Damit endete das ursprünglich bestehende Mietkaufverhältnis, das sonst bis 2045 bestanden hätte, vorzeitig. Möglich geworden war dies, weil die Stadt und ihre Firmen klamm sind. In der letzten Woche hat unsere SGD die Lizenz für die zweite Liga bekommen. Dabei müssen beim Aufstieg feste Glasfaserkabel für die medientechnische Versorgung verlegt werden. Richtig schön, dass dies mittlerweile eine normale Meldung ist. Für die in der nächsten Saison startende U21 wurde ein Cheftrainer gefunden. Die übernimmt Sebastian König, derzeit Cheftrainer der U19. Heimstätte der Mannschaft wird Platz 15 im Ostra-Gehege und auch das Ziel wurde bereits definiert: der sofortige Aufstieg in die Oberliga. Übermorgen geht es nach Bielefeld. Ein Sieg hier würde den Aufstieg perfekt machen. Aber wir wollen nichts jinxen und üben uns in Zurückhaltung. Es sind noch 3 Spiele bis Saisonende. Damit ist die Spielzeit schwuppdiwupp auf der Zielgeraden. Wir haben Uwe Stoberg, Chefredakteur des Stadtmagazins Sachs, nach seinen Eindrücken befragt. Hier ist die 198. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei.
Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen.
Ja. 35. Spieltag, 26. April, Sonnabend 14 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen. Die Sonne lachte, die schwarz-gelben Fans strömten en masse herbei. Mit Sandhausen kam ein Gegner, der Dynamo dauerbilanzmäßig überlegen war, weil er bisher öfter gewonnen hat. In dieser Saison gab es für sie eine enttäuschende Entwicklung. Hatten sie im letzten Jahr teilweise auf den Aufstieg geschielt und sich meist im Mittelfeld befunden, ging es diesmal für sie nach einem starken Anfang doch bergab. Und so lobten sie kurz vorm Spiel gegen Dynamo eine Prämie für den Nichtabstieg aus. Würde dieser Anreiz helfen? In ihren Reihen haben sie mehrere Ex-Dynamos, Jakob Lewald, Niklas Kreuzer, aber auch Dominik Baumann, der nun ziemlich wahrscheinlich 4 Abstiege in 5 Jahren hingelegt haben wird. Das tut uns fast ein bisschen leid. Aber zum Spiel. Im Gästeblock hatte sich ein kleineres Häufchen Fans eingefunden. Auf dem Rasen dominierten die Schwarz-Gelben. Fast wären die Sandhäuser in Führung gegangen. Nach 6 Minuten traf dann Dominik Kother, immerhin sein 6. Treffer für die SGD, seitdem er im Januar zu uns wechselte. Nur 2 Minuten später traf Niklas Hauptmann per Kopfball. Er ist hier ohnehin die ganze Saison sensationell. Dann wäre es wünschenswert gewesen, mehr als 2 Treffer zu erzielen, um sicher zu gewinnen, denn Sandhausen gelang kurz vor der Pause der Anschlusstreffer. Die Chancenverwertung war aber plötzlich verstorben. Die 2. Hälfte war dann eine der langweiligsten, die man in dieser Saison zu sehen bekam. Ein Grund war, dass Sandhausen kaum mitspielte. Warum aber gepfiffen wird, ist auch nicht so richtig klar. Natürlich wollen alle Hurra-Fußball sehen, aber von den pfeifenden Fans des Tabellenführers war das ganz schön doof. Shame on you. Die Einwechslung von Jonas Oehmichen und Toni Menzel waren Lichtblicke und brachten etwas Schwung. Jonas Sterner ist im nächsten Spiel leider nicht dabei. Er bekam die 5. gelbe Karte. Am Ende waren alle Dynamo-Fans erleichtert. Die Nicht-Abstiegsprämie der Sandhäuser war in ziemlich unerreichbare Ferne gerückt. Nun konnten für uns die beiden letzten Auswärtsfahrten der Saison kommen.
Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind.
Wir sprechen heute mit Uwe Stoberg, Chefredakteur des Stadtmagazins Sachs, der ziemlich regelmäßig Spieltagskolumnen veröffentlicht und seit einigen Jahrzehnten Dynamo intensiv verfolgt und begleitet. Heute wollen wir ihn zu seinen Eindrücken zur aktuellen Saison befragen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo.
Hallo.
Mit welchen Erwartungen bist du in die Saison gegangen?
Also ich bin natürlich nach den 3 Fehlschlägen der Saisons davor. Natürlich hatte ich die Erwartung, dass wir jetzt endlich den Aufstieg schaffen. Und im Moment sieht es ja auch ganz gut aus. Aber ich denke, ein Grund, dass wir so dastehen, wie wir dastehen, ist, dass diese 3. Liga ziemlich irre ist. Jeder schlägt jeden. Hat man das Gefühl, uns haben sie irgendwie am wenigsten geschlagen, wir dafür die anderen am meisten. Aber man ist vor Überraschungen nie gefeit, wenn man sich anguckt, dass Unterhaching auf einmal anfängt zu gewinnen, das ist irre. Aber es ist vielleicht auch eine Entwicklung im Fußball überhaupt, dass sich die Dinge ausgleichen. Wenn ich mir angucke, in der 2. Liga, dass von Platz 1 bis 10 alle noch aufsteigen können, das ist irre. Das hatte man ja seit Ewigkeiten nicht mehr. Und vielleicht... Wenn wir es schaffen, ist das ja vielleicht auch ein gutes Omen für die nächste Saison in der Liga höher, dass wir vielleicht doch sogar schon mitspielen können als Berlin.
Wie hast du vor der Saison Thomas Stamm eingeschätzt und welche Neu- bzw. Altverpflichtung fandst du wichtig? Und wie hast du Dynamo im Verhältnis zu den anderen Mannschaften in der Liga eingeschätzt?
Also Thomas Stamm fand ich irgendwie eine gute Idee, ihn als Trainer zu holen. Dass er natürlich abgestiegen ist in der Saison direkt davor, das hat sich ja eigentlich selbst erklärt, weil halt diese 2. Mannschaften sind nun mal Ausbildungsvereine und wenn man dann Meister wird, wie Thomas Stamm vor 2 Jahren mit seiner Mannschaft, dann werden die Talente einfach alle weggeholt. Entweder sie rücken auf in die Hauptmannschaft oder sie gehen woanders hin, weil sie die Chance sehen. Und dass man dann absteigt, das ist dann einfach so. Sie haben ja trotzdem aber guten Fußball gespielt. Und ich fand's zudem eine gute Idee, dass er eben die Erfahrung hatte und die Kompetenz, mit jungen Spielern zu arbeiten. Und das hat er ja auch bei mir gezeigt. Ich finde manchmal, dass er in seinen Erklärungen zum Spieltag, davor und danach, manchmal ein bisschen schwafelig wirkt. Ich bin mir nämlich sicher, ob ihn das alles ein bisschen langweilt, diese Pressekonferenzen. Und dass er auch ein bisschen dazu neigt, sich vielleicht manchmal auch zu sehr vor seine Spieler zu stellen. Also das ist natürlich okay, das macht man als Trainer auch. Aber wenn man so sich manches Spiel anguckt, wie jetzt gegen Sandhausen die 2. Halbzeit, und er sagt, das war alles ganz mega und super und ergebnisorientiert, hat er natürlich recht. Aber als Publikum will man das natürlich nie sehen, da hat man andere Erwartungen. Die meisten haben irgendwie 25 Euro Eintritt bezahlt. Aber in der Summe halt die Phrase, es ist Ergebnisfußball, er steht vorne auf Platz 1, 3 Spieltage vor Schluss, insofern mehr oder weniger alles richtig gemacht. Und ich denke, eine perspektivisch auch eine gute Wahl. Ich hoffe, dass er länger durchhält als die meisten anderen Trainer.
Welche Neu- und Altverpflichtung fandst du wichtig?
Also mit den Neuverpflichtungen wie Koter, Hudi, Bauer, um jetzt mal nur drei zu nennen, konnte ich gar nichts so richtig anfangen. Ich kannte die nur grob vom Namen her und dachte, ja, okay, teilweise auch ausgeliehen. Mal sehen, ob uns das hilft für ein halbes Jahr. Natürlich die wichtigste Verpflichtung war natürlich Christoph Daferner. Und wir haben ja in Dresden alle diese Erfahrungen mit diesen Rückholaktionen. Ne? Wenn ich mal an Dedic, Poté und andere denke, das hat ja nie geklappt. Die sind nach ihrer Rückkehr ja immer mehr oder weniger gescheitert. Oder die legendärste Rückholaktion war natürlich Arslan im zweiten Halbjahr letzte Saison, wo gar nichts lief. Jetzt hat er ja das Toreschießen wieder irgendwie gefunden. Der war natürlich einfach der Königstransfer. Aber das weiß man natürlich immer erst hinterher. Ne? Und jetzt muss man mal sehen, wie es wird in der nächsten Saison, ob er bleiben darf oder nicht.
Wo hast du Dynamo vor Saisonbeginn gesehen, also im Verhältnis zu den anderen Mannschaften?
Also ich habe sie oben gesehen. Ich habe sie auch in meiner Tipprunde auf Platz 1 gesetzt zum Saisonende. Und ich denke auch, dass sie das schaffen werden, weil es ist jetzt, wir haben jetzt 2 Jahre quasi in der Rückrunde das verkackt. Und ich habe schon erwartet, dass es da jetzt auch einen Lernprozess gibt, also im Personal, im Staff, in der Mannschaft, dass man das so, dass sich das nicht nochmal wiederholt zum dritten Mal. Also das hält ja keinen Kreislauf aus, was da die letzten 2 Jahre passiert ist. Und ich denke, dass man diesen Lernprozess am Ende auch auf dem Rasen sieht, trotz der Dellen in der Rückrunde, die so losging, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und jetzt geht das wieder los, war dann so viel Stabilität vorhanden, dass man gesagt hat, wir kriegen das hin, bleibt alle ruhig, keine Panik, wir schaffen das, die anderen werden auch nie alles gewinnen, und genauso ist es ja dann auch gekommen.
Welche Überraschungen gab es für dich in der zweiten Liga? Also welche Mitbewerber hattest du nicht auf dem Zettel, die jetzt vielleicht doch ganz erfolgreich sind?
Naja, also dass Cottbus so lange oben mitspielt, hatte ich so nicht gedacht, obwohl man natürlich aus der letzten Saison hätte lernen können, dass die Aufsteiger einfach auch gleich wieder aufsteigen können. Das hätte ich nicht gedacht, und dass auch so Mannschaften, wie die jetzt auch nie ganz oben stehen, aber wie Ferl, Viktoria Köln, so stabil sich im oberen Mittelfeld festsetzen. Und selbst bei Viktoria Köln hat man ja eine Zeit lang gedacht, ja, die könnten es noch schaffen. Dass 1860 München wieder gegen den Abstieg spielt, eine lange Zeit zumindest, hätte ich nicht gedacht. Und ich hätte gedacht, dass Rostock schon stabiler ist in der dritten Liga nach dem Abstieg. Das ist ja so ein bisschen so ein Klassiker, dass die Absteiger dann erstmal so durchgereicht werden. Aber Rostock ist ja auch so ein Mentalitätsverein. Da hatte ich schon gedacht, dass die zumindest oben irgendwo mitspielen. Jetzt haben sie sich zwar noch mal rangetastet, aber das wird ja auch nun nichts mehr. Aber das hat mich schon gewundert, dass die so instabil einfach sind.
Welche Spiele waren für dich die besten, die du gesehen hast von Dynamo in dieser Saison?
Also das Aufregendste war natürlich fast gleich am Anfang das Heimspiel gegen Cottbus. Wenn man da irgendwie 2-0 zurückliegt und dann 4-2 gewinnt und so zeitig die Gegentore auch kassiert und dann so eine Distanzschüsse. Dann war es natürlich auch jetzt ganz aktuell das Spiel in Saarbrücken, das vielleicht spielerisch durchgängig gar nicht so das Beste war, vor allem so zweite Hälfte, erste Halbzeit, wo man gedacht hat, wo geht denn das jetzt wieder hin, in welche Richtung entwickelt sich das? Aber dann eben zweite Halbzeit, wie so oft in dieser Saison, also komischerweise, zeitige Tore und Tore in der zweiten Halbzeit war irgendwie unsere Spezialität. Mit der zweiten Halbzeit gegen Sandhausen jetzt nie. Aber das waren, glaube ich, so die 2 Spiele, also Hinspiel Cottbus und das Spiel in Saarbrücken, die, glaube ich, auch so ein bisschen die Wegweiser waren in die Saison, wo es hingeht in der ersten Runde und in der Rückrunde.
Es gab in der Saison auch wieder viele Choreos. Welche fandst du am besten? Also gab es irgendwie auch von der Stimmung her ein Spiel, was dich besonders beeindruckt hat?
Also ich fand schon, da gab es keine Choreo, aber von der ganzen Power, die da rauskam, von der Lautstärke her, fand ich schon gegen Sandhausen. Also man hat auch die Aufregung gemerkt, dass jetzt die Entscheidung naht. Zwar gab es dann diese vereinzelten Pfiffe, über die man diskutieren kann, aber diese zweite Halbzeit durchgehend Smog und so weiter war schon fast ein bisschen nervig, aber in der Konsequenz, mit der das vorgetragen wurde, fand ich das schon irgendwie ziemlich gut. Ich fand ja auch, vielleicht täuscht mich das auch, weil ich ja auswärts nicht fahre, dass es bei Auswärtsspielen doch jetzt öfter mal Choreos gab. Fand ich beeindruckend, weil man natürlich auch ein bisschen so dann Zeichen sendet an die Mannschaft und auch vor allem an den Gegner, wer hier da ist. Und natürlich diese Masse, die da in Hannover, das ist natürlich wirklich Wahnsinn. 8000 Leute zum Auswärtsspiel fahren, das kriegt in der dritten Liga niemand gebacken, das kriegt einfach niemand hin. Das ist schon beeindruckend.
Genau, na, zur Zeit erwarten die meisten auch, dass der Aufstieg jetzt tatsächlich gelingen wird. Es gibt aber noch einige Spieltage. Wie siehst du das? Besser abwarten, bis es wirklich safe ist? Oder was glaubst du, wenn Dynamo den Aufstieg schafft, wann Dynamo den Aufstieg schafft?
Also ich sag mal, wenn in Bielefeld ein Punkt geholt wird, dann sind wir durch. Vielleicht noch nie rechnerisch. Aber dann lassen sie sich's nicht mehr nehmen. Natürlich, es ist, Fußball ist brutal und da kann alles passieren, das wissen wir alle. Aber ich bin überzeugt, in Bielefeld ein Punkt und das reicht. Wir haben uns zwar gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich, also siehe Heimspiel Osnabrück, öfter auch ziemlich schwer getan. Aber, das reicht dann. Also wir können es uns ja leisten, in Anführungsstriche auch in Bielefeld zu verlieren, dann wäre die Tabellenspitze zwar futsch. Das könnte dann nochmal so mentalen Knick geben, aber ich denke, in Bielefeld ein Punkt.
Wie siehst du den Verein für die kommende Saison aufgestellt?
Naja, mit dem Trainerteam ziemlich gut. Der Wechsel in der Vereinsführung tut dem Ganzen, glaube ich, auch ziemlich gut. Was ich so wahrnehme, ist, bis jetzt zumindest ist eine relative Ruhe. Also die Aufgeregtheiten aus der Führungsetage sind irgendwie gar nicht da oder dringen zumindest nicht nach außen, was ja auch immer kein schlechtes Zeichen ist. Es wäre natürlich gut, das Beste wäre natürlich, man gewinnt in Bielefeld, hat es im Sack und kann dann schon für die zweite Liga planen, weil für die anderen hat es ja dann den Nachteil, für die ist es dann noch nie klar und die können auch nie planen. Aber wir könnten dann schon mal sozusagen mal gucken, was man kadertechnisch machen kann. Ich denke, dass mit Thomas Stamm und der ganzen Crew um ihn rum, dass da schon eine ziemliche Kompetenz da ist, auch was die Kaderplanung da ist. So ein Aufstieg ist natürlich aber auch immer für den aktuellen Kader ziemlich brutal, weil natürlich einige Spieler sind nie zweitligatauglich. Das ist in jeder Drittligamannschaft so. Und dass man dann aufsteigt, vielleicht sogar Meister wird und dann steigt man nicht mit auf für die nächste Saison, das ist natürlich immer bitter. Aber manche Vereine machen beim Aufstieg, egal in welcher Liga, ja den Fehler, man spielt dann die nächste Saison mit dem Aufstiegskader und dann gerät man sofort ins Strudeln, weil der in der Breite einfach nie höherklassig tauglich ist. Und da bin ich gespannt, was da passieren wird, welche Spieler dürfen bleiben, also vor allem die Ausgeliehenen, ist ja ein bisschen unklar. Wird Stefan Kutschke nochmal einen Vertrag kriegen für ein Jahr? Habe ich so meine Zweifel, weil die Verlängerung mit Meißner war ja für alle ein bisschen überraschend, weil er ja quasi immer nur 5 Minuten spielt. Ich denke aber, dass Meißner schon für die Zukunft der Ersatz für Kutschke ist, also in die Zukunft gedacht. Und wenn man Meißner auf dem Platz sieht, denke ich manchmal, vielleicht sollte man ja mal 20 Minuten geben, weil er hat immer nur 5, dann will er alles zeigen, was er hat, gerät dann vor dem Tor immer so ein bisschen in Unruhe und will unbedingt sein Tor machen, statt den Ball nochmal quer zu legen, haben wir jetzt die in der Nachspielzeit doch gesehen gegen Sandhausen. Ich denke, wenn der mehr Zeit, mehr Routine hat, kann er ziemlich, ziemlich gut sein. Und ich denke, das könnte ein bisschen so ein Hinweis sein, dass es vielleicht für Kutschke nicht weitergeht. Oder er ist dann so eine Art, noch ein Jahr das Maskottchen, dass dann er dann eben erst in der Nachspielzeit kommt. Aber ob man sich das leistet, keine Ahnung.
Also, wo denkst du, dass es Änderungen konkret geben wird am Kader?
Also, ich denke, man muss irgendwie sich offensiv nochmal anders aufstellen, weil in vielen Spielen einfach die Effektivität gefehlt hat. Und Mittelfeld ist, glaube ich, mega bei uns. Also ich denke, alleine, wenn ich mir alleine Schapina und Hauptmann angucke, was die auch gegen Sandhausen jetzt oder davor in Saarbrücken, was die geleistet haben, was die abräumen, wie die nach vorne denken, wie die nach hinten denken, das ist Wahnsinn. Und weil auch beide Spieler so unterschiedlich sind. Der eine irgendwie gefühlt 2,80, der andere irgendwie gefühlt 1,60. Aber diese Spielintelligenz, gerade von Hauptmann, die findest du ligaübergreifend kaum noch. Also das muss die Hölle sein, gegen die zu spielen. Also dreht sich nach links, dreht sich nach rechts, schon ist er weg und spielt den Pass. Und er hat immer die Nebenleute im Blick. Also überhaupt kein Ego-Mane auf dem Platz. Also der Ball geht immer dahin, wo es fürs Spiel am besten ist. Und das hat man relativ selten, weil manche dann eben doch, naja, gehen wir nochmal ins 1 gegen 1. Verteidigung, ja, das ist immer so mit Licht und Schatten. Ne? Wir haben eben diese, wie auch jetzt gegen Sandhausen, diese Krankheit, die sich jetzt über 3 Jahre auch durchzieht. Der Gegner kommt einmal vors Tor und das Tor fällt.
Unabhängig davon, wer verteidigt, ne?
Unabhängig davon, genau. Also Kammerknecht lange Zeit nie gespielt, erst Stammspieler, dann lange Zeit nie gespielt, jetzt wieder Stammspieler, zumindest die letzten 2, 3 Partien. Dann immer Böder, Bünning, Böder war jetzt Mittelfeld, dann ist Bünning wieder hinten. Und ich finde, das ist vielleicht so ein bisschen ein Problem. Also, dass Thomas Stamm in der Verteidigung sehr viel rotiert, sehr viel ausprobiert hat und am Ende der Saison eigentlich immer noch kinisch seine Stammverteidigung gefunden hat. Marisch, mal Heise total enttäuschend, wo ich gar nicht weiß, warum. Meine jahrelang war das einfach wirklich ein Knaller, aber dann eben eine Rückholaktion und bei ihm ist es irgendwie nie aufgegangen. Woran es liegt bei ihm, weiß ich nie. Torwart, ja. Also klar, auf der Linie ist Tim Schreiber schon sehr gut.
Und Dynamo hat enorm wenig Gegentore im Vergleich zu anderen Mannschaften.
Ja, aber er ist natürlich im Aufbauspiel diese extrem flachen Abschläge, die ihm doch sehr oft beim Gegner landen. Wenn er nach außen spielt, ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber in der Saison viel ins Ausgeschossen. Und dann das Zusammenspiel mit den Vorderleuten, wenn sie unter Druck geraten, ist dann schon manchmal so Harakiri. Das liegt dann aber oftmals nie an ihm, sondern dass seine Nebenleute einfach in der Panik nochmal zu ihm zurückspielen und er dann irgendwie rausdreschen muss. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Kerl für die zweite Liga, ob das reicht. Da habe ich ein Fragezeichen auf der Torwartposition.
Okay. Uwe, herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Wir sehen uns demnächst wieder im Stadion.
Ja, ich bedanke mich auch. Tschüss.
Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA.
Sechsunddreißigster Spieltag, 3. Mai, Sonnabend 16.30 Uhr, Arminia Bielefeld gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Teil 1 des Auswärtsdopplers, vielleicht der Aufstieg. Der aktuelle Überflieger der Liga bitte zum Tanz. Bielefeld überrannte in den letzten Wochen die Gegner aus egal welcher Liga. Und genau bei dieser Truppe könnte der Aufstieg perfekt gemacht werden. In gewissen Konstellationen könnten sogar beide aufsteigen, das würde aber erst am Tag danach feststehen. Aber eigentlich möchte das niemand, denn man will beim Aufstieg ja dabei sein. Fakt ist, der Gegner feiert Vereinsgeburtstag und ist sowieso gut drauf. Getrübt wird deren Freude maximal durch den Vorwurf der Unsportlichkeit, wegen dem jetzt auch von DFB-Seite ermittelt wird. Dabei soll ihr Torwart auf Anweisung des Trainers Verletzungen simuliert haben, um in der geschundenen Zeit Taktikbesprechungen zu ermöglichen. Aber schauen wir auf uns. In der letzten Saison hätte jeder gesagt, bei so viel Druck klappt es sowieso nicht. Nun hat Dynamo schon mehrfach bewiesen, dass es geht. Wir sind gespannt ohne Ende. Ultras Dynamo haben zu einem Fanmarsch zum Stadion, dabei alle im Trikot aufgerufen. Treffpunkt dafür ist der Parkplatz der Uni Bielefeld, 13.30 Uhr. Wir erwarten viel Leidenschaft in diesem Spitzenduell, von denen es in dieser Saison schon mehrere gab. Der Verein bietet derweil kurzfristig ein Public Viewing in der jungen Garde. Dabei nörgelten einige über den Eintrittspreis in Höhe von 10 Euro für die Erwachsenen. Wir finden, gut, dass es dieses Angebot gibt. Besser, als wenn hinterher alle gesagt hätten, Mensch, da hätte der Verein doch mal was machen können. Preiswerter als die Fahrt nach Bielefeld und am Ende entspannter ist es allemal. 37. Spieltag, 10. Mai, Sonnabend, 14 Uhr, Waldhof Mannheim gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Hier geht es um nichts mehr oder um alles, zumindest bei Dynamo, abhängig vom Ergebnis in Bielefeld. Mannheim selbst kämpft gegen den Abstieg und braucht Punkte wie die sächsischen Böden Regen. Viel wahrscheinlicher als in Bielefeld aufzusteigen ist es hier in Mannheim. Und auch hier könnten mit dem Abpfiff in beiden Fanblöcken Freudenfeuer aufflammen. Der Waldhof kann unter gewissen Umständen den Klassenerhalt gesichert haben. Hätte, wenn und aber gilt wie selten sonst in einem Vorbericht wie zu diesem Spiel. Sicher ist nur eins. Ganz Mannheim wird Dynamo gegen Bielefeld die Daumen drücken, in der Hoffnung, dann eine entspanntere schwarz-gelbe Elf zu empfangen. Als letzte Auswärtsfahrt der Saison erwarten wir ein Wiedersehen mit vielen Freunden und einen stimmungsvollen Abschluss. Dynamo Allee.
Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ihr findet alle Sendungen über Dynamo mit den wichtigsten Neuig- und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens und auf welle1953.net. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.